Gut, wir hatten ja letzte Woche eine gute Zeit, wo Simone hier ein paar Dinge weitergegeben hat von ihrer Sichtweise. Und das finde ich immer sehr gut, auch eine Ergänzung, ja, zu dem, wie, jeder hat so seinen Stil, wisst ihr? Ja, Predigt, ne? Und es ist gut, wenn eine Ergänzung kommt, wenn mal was anderes reinkommt, man aus einer anderen Richtung. Und das finde ich eine Ergänzung von dem Ganzen und das war wirklich richtig gut. So, ich möchte noch mal ganz kurz zurückgreifen auf vor 14 Tagen. Hat man uns ja mal die Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Die Nachrichten stürmen ja ständig auf uns ein und die Weltlage entwickelt sich interessant und keiner weiß, was morgen ist. So, und wir brauchen als Christen hier eine Orientierung bei allem, was an Informationen auf uns einstürmt, bei allem, was wir an Nachrichten verarbeiten müssen. Und da hatte ich schon betont, dass es wichtig ist, diese Informationsflut auf ein Minimaß zu begrenzen und sich dann mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Was sagt Gottes Wort dazu? Und wichtig ist für uns jetzt heutzutage, dass wir uns nicht in diesen ganzen Geschehnissen verzetteln und die Hauptsache verlieren, auf was es jetzt im Moment für uns drauf ankommt. Und da hatten wir uns vor 14 Tagen schon näher mit dem Philipperbrief auseinandergesetzt, Philipper 4. So diese drei Dinge will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber heute bleiben wir im Philipperbrief. Und zwar im Kapitel 3. Kann das schon mal aufschlagen. Und wir werden uns heute mal mit ein paar Sachen beschäftigen, die eine Art Richtschnur bilden. Ja, das Thema ist die göttliche Richtschnur, an die wir uns halten können. Beziehungsweise halten sollen. Und wenn wir auf dieser Richtschnur weiter uns bewegen, dann kommen wir am Ende tatsächlich bei Jesus an. Und es ist wichtig, heute in der jetzigen Zeit eine Richtschnur zu haben, um uns auszurichten, um in dieser Folge auch zu bleiben. Und dieses Wort, ich beginne jetzt mal ganz einfach mit diesem Vers 16 in Philipper 3. Genau, Philipper 3, Vers 16, hier spricht Paulus von einer Richtschnur und er sagt, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Und eine Richtschnur ist gegeben, damit etwas ausgerichtet wird. Also heute soll es um diese Art der Ausrichtung auch gehen. Und wenn du ein Gebäude baust, du setzt einen Eckstein links und rechts, dann spannst du eine Schnur und alle Steine in dieser Reihe müssen sich in diese Richtung ausrichten. So, und da ist es wichtig, dass die Steine, die nacheinander aufgereiht werden, anhand dieser Richtschnur ihren Platz einnehmen. Und wir sind ja lebendige Steine im Leib Gottes, im Leib Jesu. Und wir brauchen genauso eine Richtschnur, an die wir uns halten, damit wir nacheinander aufgereiht werden. Wenn man das mal richtig auseinander nimmt, diesen Vers 16, steht tatsächlich dort, dass jeder in einer Marschreihenfolge sich nacheinander aufreiht und einer dem anderen folgt. Und dieses Nacheinanderfolgen hat natürlich auch ein Ziel. Aber wir brauchen dieses Ausrichten in der Horizontale und wir brauchen genauso dieses Ausrichten in der Vertikalen. Und du hast oft im Alten Testament, wenn Gott zu seinem Volk gesprochen hat, dann hat er gesagt, ich werde das Senkblei anlegen an Israel. Und das bedeutet, er misst, was im Volk Gottes gemäß seiner Ordnung ist und was nicht. Was drüber rausschaut, was schief ist und was eine Schräglage ist und was in Gottes Ordnung verläuft. Und so brauchen wir jetzt auch in dieser Zeit eine Richtschnur, an der wir uns orientieren, wo Dinge in unserem Leben zurechtgerückt werden müssen, damit du als lebendiger Stein im Leib Jesu in die richtige Flucht gebracht wirst, um letztendlich beim Eckstein Jesus dann auch anzukommen und genauso in der vertikalen Richtung, damit alle Schräglagen in unserem Leben ausgerichtet werden, damit wir gesund weiterwachsen. Und ich denke, das ist bei allem Geschehen, was jetzt in der Welt herum passiert, ist das für uns der Hauptfokus, uns auf diese Dinge zu orientieren. Sonst, wenn du dich zu sehr auf diese Geschehnisse konzentrierst, kommst du aus der Flucht oder aus dem Lot. Ja? Deswegen lasst uns heute mal über diese Richtschnur sprechen. Und bei den Einzelnen, ich habe 7 Punkte jetzt aus Philipper 3, Vers 1 bis 16, wir kommen noch bei dem Vers 16 an, mit der Gnade Gottes. Diese 7 Punkte kannst du dich selber mal überprüfen. Wo ist bei dir etwas außerhalb des Lotes? Wo ist eine Schräglage in deinem persönlichen Leben? Und wo muss etwas in die Flucht ausgerichtet werden? Wo bist du daneben? So, und verwenden wir heute mal diese göttliche Richtschnur, die Paulus dort angelegt hat, und überprüfe in dem Zusammenhang mal dein eigenes Leben. Weil letztendlich müssen wir uns alle mal die Frage stellen, wie kann ich vor einem heiligen Gott bestehen? Weil der Tag kommt für uns alle mal, wo wir vor Jesus mal stehen werden, vor einem heiligen Gott. Und wir müssen Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und jeder muss mal vor seinem Schöpfer stehen. So, und in dieser ganzen Auseinandersetzung um den Krieg in Ukraine und Russland, momentan sind es Tausende von Menschen, die täglich sterben, auch viele Zivilisten, unschuldige Menschen. Und jeder, egal ob das nun Soldat ist, beiden Seiten oder Zivilist, jeder wird dann vor seinem Schöpfer stehen. Und jeder dieser Menschen wird einem heiligen Gott ins Angesicht schauen. Und es ist wichtig, jetzt mal heute und hier drüber nachzudenken, wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Und wie beurteilt mein Schöpfer mein Leben? Und wenn wir uns an dieser Richtschnur ausrichten, in der Waagerechten, genauso wie in der Senkrechten, werden wir merken, dass wir am Ende vor unserem Schöpfer mit gutem Gewissen stehen können, und er sagt, komm hinein in das Reich der Herrlichkeit, was ich für dich bereitet habe. Amen. Das ist ja alles unser Ziel. Gut, aber wir beginnen mal mit den ersten Versen. Und hier steht im Philipper 3, wir beginnen mit Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. So, und der erste Punkt, um ausgerichtet zu werden, was Paulus hier erwähnt, ist die Freude. Er sagt, freut euch in dem Herrn, und euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Und wenn wir sehen, im Philipperbrief erwähnt Paulus diese Aufforderung, sich zu freuen immer wieder. Und Paulus schreibt das aus dem Ende seiner ersten Gefangenschaft aus Rom. Er war in Gefangenschaft, wo er das schreibt, und ermutigt die Gemeinden draußen, sich zu freuen. Und Paulus hatte dieser Gemeinde in Philippi auch ein Vorbild hinterlassen, wie man sich freut, auch in extrem schwierigen Lagen. Und wie man in der Freude des Herrn bleibt, sich an ihm und in ihm erfreut. Und wie ihr wisst, die Gemeinde in Philippi ist ja ganz interessant entstanden. Da war diese Lydia, der hat das Herz auf dort. Sie bekehrte sich mit ihrem ganzen Haus. Und dann war Paulus dort eine Weile unterwegs. Dann kam diese Markt mit diesem Python-Geist, mit diesem Wahrsagegeist, und Paulus hat ihn ausgetrieben. Und das war so eine Territorialmacht in Philippi, so ein geistlicher Stronghold. Und dann hat das Reich der Finsternis reagiert und Paulus wurde mit Silas ins Gefängnis geworfen. Und was haben sie gemacht? Um Mitternacht haben sie nicht geschlafen, sondern um Mitternacht haben sie Gott gelobt, gedankt und angebetet. Gott gelobt, gedankt und angebetet, sich im Herrn und am Herrn erfreut, sich auferbaut um Mitternacht, und ihre Füße waren im Block eingeschlossen, dann waren noch ein paar Ratten unterwegs, war nicht so komfortabel wie heutzutage die Gefängnisse. So, und die äußeren Umstände waren katastrophal, aber Paulus und Silas haben sich im Herrn aufgebaut, haben sich im Herrn erfreut, und was geschah daraufhin? Gott sandte ein Erdbeben, das ganze Gebäude wurde erschüttert, die Fesseln der ganzen Gefangenen lösten sich und Paulus und Silas und alle anderen Gefangenen wurden in die Freiheit entlassen. Und dieser Kerkermeister wollte sich daraufhin das Leben nehmen. Und was geschah? Er bekehrte sich mit seinem ganzen Haus zu Jesus. Paulus predigte ihm das Evangelium. Das war eine interessante Nacht. Von 12 Uhr nachts bis früh Uhr morgens hat Paulus das Evangelium gepredigt, hat den Kerkermeister, seine ganze Familie getauft, und dann haben sie gemeinsam gefrühstückt. Also war große Freude. Und dort, das war so der Grundbaustein dieser Gemeinde in Philippi. So erinnert Paulus diese Gemeinde, weil sie wurde ja im Nachhinein auch noch weiter verfolgt von den Römern oder beziehungsweise von den eifersüchtigen Juden der Stadt. So, und er ermutigt sie und er ermuntert sie und baut sie auf und sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, das ist mir nicht lästig. Macht's doch, wie ich damals im Gefängnis mit Silas gemacht habe. Freut euch in dem Herrn, baut euch auf, lobt den Herrn, preist ihn, betet ihn an in jeder Situation. Und das ist für uns in der jetzigen Zeit, man weiß nicht, in welchen Situationen wir hier in Deutschland noch kommen, wie sich die ganze Sachlage entwickelt. Aber eins dürfen wir wissen, wir müssen ausgerichtet bleiben in der horizontalen und in der vertikalen, damit in uns keine Schräglage kommt und wir nicht irgendwo aus der Flucht kommen. Freut euch im Herrn, freut euch an ihm. Er ist immer noch dasselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Danke ihm, lobe ihn, preise ihn in jeder Situation deines Lebens. Und zwar täglich. Bete ihn täglich an. Lobe ihn, danke ihm täglich. Und du bleibst in der Flucht und in der Ausrichtung auch im Senkrechten. Amen. Weil das setzt deine Gedanken frei, das verbindet dich nach oben. Du wirst mit Jesus verbunden, du fängst an, ihn anzubeten. Und ihn zu sehen, von ihm diese Kraft zu empfangen und du bleibst ausgerichtet und deine Gedanken werden bewahrt vor Verwirrung, vor Entmutigung und Furcht. Weil du siehst ihn, wie er tatsächlich ist. Ich habe letztens zum Gebetsabend schon mal über dieses Thema gesprochen und zwar da hatten die Israeliten einen bestimmten Refrain, was sie immer wieder gesungen haben, das Volk Israel, nämlich Gott ist gut und seine Gnade währet ewig. Ja, das findest du in vielen Psalmen und das haben sie immer wieder erwähnt. So, und diesen Refrain, Gott ist gut und seine Gnade ist ewig, diesen Lobpreis haben sie gesungen bei der Tempeleinweihung von Salomo. Da war große Freude, dann fiel das Feuer Gottes vom Himmel, der Tempel wurde gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes, das ganze Volk Gottes war begeistert, gefüllt mit dem Heiligen Geist und dann haben sie voller Freude gesungen, Gott ist gut und seine Gnade währet ewig. Amen. Würden wir auch machen in so einer Situation. Amen. So, und dann ein paar Kapitel weiter war die Situation vollkommen anders, nämlich das Volk Israel wurde umrundet von einer Übermacht einer feindlichen Armee. So, und dann kam dieser König Josaphat, 2. Chronik 20 steht das geschrieben, der Josaphat hat es dann so gemacht, dass er vor den Soldaten die Leviten, also die Nachfahren der Leviten, die damals bei Salomo Gott ist gut, seine Gnade währt ewig gesungen haben, die hat er vor den Soldaten gestellt und so ist er in den Krieg gezogen. Macht man eigentlich nicht, ne? So, und er hat gesagt, so, ihr geht voran und diese Leviten, was haben die gesungen? Genau dasselbe wie damals zur Einweihung des Tempels. Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Aber in dem Moment war die Situation vollkommen anders. Bei Salomo fiel die Herrlichkeit Gottes, das Feuer Gottes, das Volk Gottes war voller Freude. Da lässt sich leicht singen, Gott ist gut, seine Gnade währt ewig. Aber hier im Anblick einer Übermacht einer feindlichen Armee und dann noch in erster Reihe, da die Soldaten waren ja hinter ihnen, und dann noch mit Freude zu singen, Gott ist gut und seine Gnade währt ewig, das ist ein Glaubensstatement, das kannst du nur im Heiligen Geist. Amen. Dasselbe Vers in unterschiedlichen Situationen. Und was tat Gott darauf hin? Er sandte Verwirrung in das Lager des Feindes und es steht wohl dann dort, dass diese feindlichen Armeen sich gegenseitig halfen, auf die andere Seite rüber zu wechseln. Also, sie brachten sich gegenseitig um. So, also, dass keiner der Israeliten kämpfte, Gott kämpfte für sie. Sie haben ihn angebetet, haben ihm gedankt, dass er gut ist und seine Gnade währt ewig. Das heißt, Gott ist immer dasselbe, egal wie unsere Situation hier auf dieser Erde ausschaut. Entweder Freude, großer Jubel oder feindliche Bedrohung und eine Situation, wo man keinen Ausweg sieht. Gott ist immer dasselbe, er ist gut und seine Gnade währt ewig. Und das muss sich richtig in uns einprägen. Und das ist die erste Richtschnur, der erste Bestandteil, wo wir ausgeflucht, ausgerichtet, eingerichtet werden oder dann in die Senkrechte, wenn dort eine Schräglage in unserem Leben da ist. So, und da kannst du dich selber überprüfen, wie sieht denn der Alltag aus? Betest du Gott an? Dankst du ihm täglich? Hast du ein Wort des Dankes auf den Lippen, wenn du morgens erwachst? Lobst du ihn während des Tages? Betest du ihn an? Richt es aus. Richt es aus. Amen. Es geht, dass man ein Ziel erreicht. Es kommt nicht auf die Dauer an, weil der Alltag ist ja teilweise ziemlich gefüllt. Es kommt nicht auf die Länge an, wie du Gott anbetest, lobst und preist und ihn dankst, sondern es kommt auf die Kontinuität an. Es kommt darauf an, dass du es täglich machst. Ob es 5 Minuten sind oder 10 Minuten, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Beständigkeit. Amen. Diese Beständigkeit, beständig in diesen Dingen zu bleiben, das ist ein Hauptmerkmal eines Jüngers von Jesus Christus. Amen. Und das ist ein Hauptmerkmal, das Gegenteil ist ein Hauptmerkmal der Menschen in der Welt. Die Menschen in der Welt sind unverbindlich, keiner will sich reinreden lassen, schon gar nicht was beständig zu tun, sondern jeder macht, was er will. So, und dieser Geist dieser Welt, da bringt eine Schräglage in das Leben eines Christen hinein. Deswegen müssen wir das ausrichten, Apostelgeschichte 2:42, und sie blieben beständig, regelmäßig in der Lehre der Apostelgemeinschaft Brotbrechen und Gebet. Amen. Das war die erste Gemeinde. Lasst uns ausgerichtet sein, wie sie es waren. Amen. Gut, das war das Erste. Dann geht's weiter. Denn Vers 2 lassen wir mal weg. Hier geht's um die Beschneidung und so weiter. Da kamen dann Leute aus dem jüdischen Hintergrund und die haben die dann etwas durcheinander gebracht. Aber hier sagt Paulus im Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf unser Fleisch vertrauen. Das ist der zweite Punkt, wo wir uns ausrichten müssen. Und er sagt hier, wir sind die Beschneidung. Das heißt, wir sind das wahre Gottesvolk. Die Beschneidung im Natürlichen war das Zeichen, das Gott Abraham gab für das alte Bundesvolk. Und jeder wurde daran erkannt als an einer Beschneidung im Natürlichen, im Fleisch. Aber hier sagt er, wir sind das wahre Gottesvolk, die wir eine Beschneidung erhalten haben. Und zwar nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und er spricht hier von einer Beschneidung des Fleisches, von einer Beschneidung des alten Wesens. Und wir sind daraufhin das wahre Gottesvolk, die wir Gott im Geist dienen, uns in Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Was meint Paulus hier damit? Das heißt, das neue Bundesvolk Gottes dient Gott nicht mehr in einer menschlichen Art und Weise von Ritualen, von äußeren Formen, vom Rühmen der eigenen Fähigkeiten, ich bin so gut, meine Talente, ich setze das ein. Man rühmt sich nicht mehr der eigenen Fähigkeiten und verfällt nicht in so ein religiöses Muster hinein. Man vertraut nicht auf sich selbst. Sondern man hat den Blick auf Jesus und man rühmt sich dessen, wer er ist und was er getan hat und rühmt sich nicht seiner eigenen Fähigkeiten. Kurz gesagt, wenn du diese Richtschnur anlegst, dann überprüfe mal, wie dein Dienst für Gott eigentlich ausschaut. Ist dein Dienst für Gott aus dem Heiligen Geist, aus einer Beschneidung, wo das alte Wesen abgetrennt ist, wo du nicht mehr auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine eigenen Dinge vertraust, sondern du fängst an, Gott zu dienen im Geist, im Heiligen Geist, der dir zur Verfügung gestellt wurde. Und dann leg das mal an und prüf mal, was du... Auch hier, wenn wir zusammen anbeten oder überhaupt dein ganzer Dienst für Gott, prüf das mal, inwieweit da noch Routine da ist, etwas festgefahren ist, wo du etwas machst als ein äußeres Ritual, wo das Herz aber weit weg ist. Und da musst du nicht irgendwo in die Staatskirchen reinschauen mit den ganzen rituellen Abläufen, sondern schau auf dein eigenes Leben. Gerade heute in der Anbetungszeit, warst du mit dem Herzen dabei? Hast du Gott im Geist gedient? Oder ist es schon eine gewisse Routine geworden und war dein Herz und deine Gedanken weit weg vom Herrn? Es ist wichtig, dort ausgerichtet. Gott sieht unser Herzen. Weil eines Tages stehen wir mal vor ihm und dann wird er uns das ein Stück weit spiegeln, wie wir auf dieser Erde uns verhalten haben. Ja? Vor ihm liegt das Ganze offenbar. Danke. So, ich habe jetzt bloß die einzelnen Punkte jetzt nicht mehr dazu. Die Vorlesung sind wir schon beim Punkt 2. Das wahre Gottesvolk dient Gott im Geist, rühmt sich Christus und nicht der eigenen Fähigkeiten. Und es ist wichtig, dass wir diesen Maßstab auch mal in unser Leben anlegen. Erstens nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, sondern fang doch mal an, den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir in jederlei Lage und jederlei Hinsicht hilft, Gott zu dienen. Sei es Gebet, sei es Anbetung, sei es Lobpreis, sei es der Dienst an dem Menschen, sei es der Dienst im Wort. Du brauchst immer den Heiligen Geist. Ohne ihn kannst du überhaupt nichts tun. Und Gott erkennt bei ihm als Frucht nur das an, was durch den Heiligen Geist durch dich geschehen ist. Wie viel Dienst im Fleisch ist in den Gemeinden noch da? Wo Menschen sich in den Vordergrund schieben, wo sie ihre Talente zeigen wollen und dann konkurrieren mit anderen, die meinetwegen in demselben Fähigkeiten da sind. Das ist alles Fleisch. Und wenn du mit so einer Haltung anfängst, Gott zu dienen, dann stinkt es bei ihm. Weil das Fleisch stinkt und Gott kann es nicht ertragen. Und zu Israel hat er mal gesagt, tut weg von mir das Geplärr eurer Lieder, ich kann es nicht mehr erhören. Weil eure Herzen sind weit weg, während ihr mich mit euren Fähigkeiten lobt und preist. Vertrauen wir auf den Heiligen Geist, dass er uns führt. Dienen Gott im Geist. Das ist das Merkmal des neuen Bundesvolkes. Nicht mehr den alten Fähigkeiten, im Verstand, wie gut ich talentiert ausgebildet bin. Nein, es kommt darauf an, dass du Offenbarung aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist hast und nicht durch den Menschenverstand. Das bringt eine Veränderung. Amen. Also um den Punkt jetzt nochmal kurz zu machen, das wahre Gottesvolk dient Gott im Heiligen Geist. Rühmt sich Christus und nicht der eigenen Fähigkeiten. Schau an, lege diesen Maßstab mal, diese Richtschnur an dein Leben und es ist wichtig, sich danach auszurichten und ausgerichtet auch zu bleiben. Der dritte Punkt, dann macht Paulus ja weiter und erklärt das, was er mit Fleisch auch meint, nämlich seine eigene Kraft, seine eigenen Fähigkeiten. Und er sagt im Vers 4, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich noch viel mehr. Und dann zählt er seine ganzen Fähigkeiten auf, dass er der beste Pharisäer und Israelit war. Bis dahin gehend, dass er von sich mit reinem Gewissen behauptet, im Vers 6, im zweiten Teil, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz war ich untatlich gewesen. Also da gibt es ganz wenige Menschen im Alten Testament, die gesagt haben, ich habe mein Leben gemäß dem Gesetzen Gottes untatlich geführt. Und eigentlich könnte Paulus dann sagen, wenn das so ist beim Leben, untatlich nach dem Gesetz Gottes, dann kann ich vor meinem Schöpfer, meinem Herrn bestehen. Paulus ist aber Christus begegnet. Er hat eine reale Erfahrung mit ihm auf dem Weg nach Damaskus und Jesus ist ihm dann real noch mehrmals erschienen und hat ihm das Evangelium 1:1 erklärt. Und danach, nach dieser Begegnung mit Jesus, Paulus erkannte, wer Christus war, was Jesus getan hat, spricht er ganz anders. Und er sagt hier, was mir Gewinn war, ich meine, das war ein Gewinn, etwas, was er vor den Juden vorweisen konnte. Ich habe alle Gesetze gehalten. Was mir Gewinn war, was ich mir erarbeitet habe in straffer, selbstverleugnender Nachfolge und Einhaltung des Gesetzes, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus ist Jesus begegnet und in dem Moment in Christus sieht er die Gerechtigkeit Gottes. Er sieht Gott selbst und diesen heiligen Standard, den Gott hat, und das vergleicht er mit sich, mit seinen eigenen Gesetzesbefolgen, und er sagt, no way. Ich kann vor Gott mit meinen eigenen Anstrengungen, obwohl ich mich so eine Mühe gegeben habe, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er ist Christus begegnet. Und dann sagt er, all meine eigenen Bemühungen, das Gesetz zu halten, ein frommes Leben zu führen, all diese Dinge erachte ich jetzt für Müll, also für Dreck, um Christus zu gewinnen. Amen. Ich habe das mal so bezeichnet, Punkt Nummer 3, die eigene Gerechtigkeit aus eigener Kraft, aus eigener Frömmigkeit, aus eigener Gerechtigkeit, Gott zu dienen und vor ihm einen gerechten Stand zu erarbeiten, das hält uns ab, Christus zu gewinnen. Amen. Auch wenn du als Christ dich bekehrt hast und in uns stecken noch diese Mechanismen drin, diese alte Natur der Leistung, ich muss jetzt vor Gott ein wohlgefälliges Leben führen, ich muss mir das vor ihm erarbeiten, damit er mein Leben angenehm betrachtet und zufrieden ist mit mir. Das steckt noch so in uns drin. Und wir versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit aufgrund unseres Maßes der Erkenntnis aufzurichten. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Bestreben, gehen wir aber an der wahren Gerechtigkeit Gottes vollkommen vorbei, die in Christus ist. Wir versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und das finden wir auch so ganz tief verborgen. Ich meine, es ist eigentlich eine Grundlagenlehre über die Gerechtigkeit Gottes, aber das finden wir noch so tief verborgen in uns drin, diese Mechanismen, die da ablaufen. Ich tue jetzt gute Werke, ich mache das und das, und dann ist Gott wohlgefällig mit mir. Es ist ihm angenehm. Ich erarbeite mir einen Stand vor Gott. Und in dem Moment, wenn du dieses Denken drin hast, dann gehst du an Christus vorbei. Das hält dich ab, Christus zu gewinnen. Und dann check das auch mal ab in der vertikalen, in der horizontalen, in deinem Leben. Deine Bemühungen, ein gerechtes, selbstgerechtes Leben vor Gott zu führen. Auch in uns steckt das noch drin, so diese Selbstgerechtigkeit, dieses, ja, ich bin ja christlich aufgewachsen und ich habe schon immer ein gutes Leben geführt, also muss ja Gott mit mir zufrieden sein. Paulus hat es genauso geschrieben, ich war ein Hebräer, ich war beschnitten im achten Tag und ich komme vom heiligen Volk Israel, ich komme aus der Partei der strengsten Gesetzesbefolger, nämlich der Pharisäer und so weiter und so fort. Ja, das hat er aber am Ende als Dreck geachtet, hat er gesagt, das nützt mir gar nichts. Ich muss Christus begegnen, Amen. Und genauso, wenn du christlich aufgewachsen bist, das ist eine super Erziehung, die du da mitbekommen hast von deinem Elternhaus, aber das hilft dir nicht, vor Gott zu bestehen. Du musst deine eigene Begegnung machen mit Jesus und du musst in das hineinkommen, was Gott für uns hat, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt in Jesus. Amen. Punkt Nummer 3, die eigene Gerechtigkeit hält uns ab, Christus zu gewinnen. Schau mal rein in dein Leben und richte das aus. Schaff jegliche Form von Selbstgerechtigkeit aus deinem Leben. Wisst ihr, was das auch bewirkt, diese Selbstgerechtigkeit? Das ist ja Fleisch. Ja? In dem Fleisch ist nichts Gutes, in der alten Natur. Dann fängt man an, sich mit anderen zu vergleichen. Man misst seine Gerechtigkeit, seinen Stand, seine Heiligkeit als Christ, misst man mit seinem Bruder und seiner Schwester und sagt, okay, in diesen Bereichen ist der Bruder, die Schwester noch lange nicht so weit, aber ich bin da vollkommen. Und was baut sich auf? Stolz. Und das ist das Merkmal der Pharisäer. Amen. Vergleich hat etwas mit unserer alten Natur zu tun. Weil man gleicht sich immer ab, um dann aufgrund dessen, was man selbst erarbeitet hat, sich überlegen zu fühlen. Versteht ihr? Das sind fleischerne Dinge und die gefallen Gott nicht. Und wenn sowas in dir ist, in deinem Herzen, in der Gemeinde ist, das stinkt. Und solche Dinge halten den Heiligen Geist fern. Dann kann man singen, komm Heiliger Geist, man betet um Erweckung, aber wenn eine Gemeinde noch stark im Fleisch ist, Gott im Fleisch dient, in Routine sich befindet, in Selbstgerechtigkeit, im Vergleich, dann hält das den Heiligen Geist fern. Deswegen lasst uns ausgerichtet sein in der horizontalen und in der senkrechten. Wenn das jeder macht, kommt der Heilige Geist noch viel stärker in die Versammlung. Dann fühlt er sich wohl. Dann ist ein Wohlgeruch da, weil das Fleisch ans Kreuz gegangen ist. Amen. Dort, wo es hingehört. So, wenn man davon spricht, Paulus sagt hier, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, im Vers 9, damit ich Christus gewinne, in ihm erfunden werde, damit ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. So, was ist denn die Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Es gibt drei Hauptmerkmale von dem Gesetz und dieser Gerechtigkeit, die da rauskommt, was alles auf den alten Bund zurückführt. Und das erste Hauptmerkmal steht in Römer 10, Vers 5. Ich fasse es mal so zusammen. Tue es und du wirst leben. Gott legt ein Gesetz vor und dann sagt er, wenn du das tust, wirst du leben. Dann kannst du von mir bestehen, dann bist du für immer angenehm. Das ist der Grundsatz des Gesetzes, steht in Römer 10, 5, könnt ihr aufschreiben, Galater 3, 16. In beiden Fällen steht immer das Gleiche. Tue es und du wirst leben. Und das hat Paulus sein ganzes Leben praktiziert. Und dann sagt er, ich habe es getan und ich war untadelig darin. Und dieses Ganze, tue es und ich werde leben, tue es, werde leben, das hat er am Ende als Dreck betrachtet in der im Gegensatz zur Erkenntnis Christi. Der nächste Grundsatz des Gesetzes ist in Römer 7, Vers 12, das Gesetz an sich, die Tora, ist gerecht, heilig und gut, weil sie kommt von Gott. Am Gesetz ist nichts falsch. An Gottes Geboten ist nichts verkehrt. Sie sind vollkommen gerecht, heilig und gut. Und der nächste Grundsatz steht in Galater 3, 24. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz kann man ja einfach wegtun, die Tora oder die Gebote Gottes. Wenn es keine Gesetze gäbe, wüsste der Mensch nicht, was richtig und was falsch ist. Das heißt, das Gesetz hat in sich die Aufgabe von Gott, er hat es ja gegeben, es war kein Fehler, dass er die 10 Gebote gegeben hat, sondern es war alles von ihm geplant. Und ich lese das mal in Galater 3,24. Ist es sehr gut erklärt, weil die Gemeinde da in Galatien, die hat echtes Problem, die wollten wieder zurückfallen in die Gesetzesgerechtigkeit. Und hier sagt Paulus, Vers 24, Kapitel 3 in Galater, so ist das Gesetz unser Lehrmeister, unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das heißt, wir brauchen das Gesetz, wir brauchen den heiligen Standard Gottes und das bringt uns in die Arme von Jesus. Amen. Es ist ein Erzieher in den Wegen der Gerechtigkeit. Du erkennst deine Fehler, du erkennst dein Versagen und das Gesetz erzieht, das treibt dich in die Hände eines Erlösers. Weil wenn du ein klares Sündenbewusstsein dann auch hast, wo der Heilige Geist dich überführt, dann merkst du, dass du in Gottes Augen vor diesem gerechten Gott, vor deinem Schöpfer nicht gerecht dastehen kannst, dass es unmöglich ist. Dass du einen Erlöser brauchst, der dich aus diesem Zustand befreit. Und das hat Paulus dann im Römerbrief, der das ganz ausführlich beschreibt und sagt auch, wer wird mich befreien von diesem todverfallenen Leib, von dieser eigenen Unfähigkeit, das Gesetz zu halten? Das heißt, das Gesetz ist dazu da, dass du deine Sünden bewusst bist und dass du nach einem Erlöser schreist. Amen. Und das ist das Erste, was du bei Evangelisation tun musst. Du kannst sagen, Gott liebt dich, das ist alles wahr. Gott möchte, dass du in den Himmel kommst, übergib dein Leben Jesus, alles wird gut. Ja, das ist der Schritt Nummer 2. Du musst den Leuten erstmal Gottes heiligen Standard vorlegen, dass sie erkennen, dass sie nicht nur eins, sondern alle 10 Gebote übertreten haben, dass sie einen Erretter und Erlöser brauchen. Dann Buße tun von ihren Sünden, ne? Und dann werden sie von Neuem geboren und durch die Taufe abgetrennt vom alten Leben und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen. Wenn das fehlt, nämlich dieses Hinführen zu der eigenen Unfähigkeit, vor einem heiligen Gott zu bestehen, diese Arbeit des Gesetzes, wozu es Gott gegeben hat, ist nicht abgeschlossen, nachdem der alte Bund vom neuen abgelöst wurde, sondern diese Arbeit läuft weiter. Und in Erweckungszeiten wurden diese Dinge gepredigt und die hatten reichlich Frucht und die hatten eine Rückfallquote von 10-20%. Heutzutage haben wir in Deutschland eine Rückfallquote von 90%. Warum? Weil man diese Dinge auslässt. Man sagt den Leuten, kommt zu Jesus, alles ist gut. Und dann gehen sie weiter in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Sie müssen Christus erkennen, hingeführt werden zu ihm. Und wer macht das? Natürlich der Heilige Geist. Und was nimmt er? Das Gesetz. Die Tora, die 10 Gebote, sag ich mal, wenn man es so zusammenfasst. Es ist ein Lehrmeister, ein Erzieher auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Erst dann kommt es zu dieser Gerechtigkeit aus Glauben. Erst dann bist du tatsächlich bereit, deine eigene Gerechtigkeit, deine eigene Frömmigkeit, deine eigene Leistung, worauf du so stolz bist, erst dann bist du bereit, das wirklich aufzugeben, das als Dreck zu beachten und Christus anzunehmen. Amen. Wenn wir diesen Weg nicht gehen, Schritt für Schritt, das sind alles diese einzelnen Bausteine dieser Richtschnur, die Paulus ja aufbaut, dann kommen Schräglagen in unser Leben. Und dann kommt eine Vermischung rein und wir wissen schon, wir sind durch Glauben gerechtfertigt und wir haben einen gerechten Stand vor Gott, unsere Sünden sind vergeben, versuchen aber parallel dazu immer noch mit dieser Mentalität der eigenen Leistung, der eigenen Kraft dort vor Gott zurechtzukommen. Wir mixen das Ganze. Erst muss eine totale Kapitulation kommen, das kommt, Paulus beschreibt es nämlich auch, und dann ein Neuaufbau. Amen. So, und er sagt hier, ich muss in Christus erfunden werden. In ihm erfunden werden, in Christus, damit ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und da ist noch ich habe jetzt 1, 2, 3, es gibt tatsächlich noch einen 4. Punkt, was das Gesetz betrifft, und den sollte man nicht außer Acht lassen. Römer 10, Vers 4. Da ist nämlich wichtig, in dem Zusammenhang in Christus erfunden zu werden. Und das sollte man sich echt einprägen, wenn es ums Gesetz geht. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, Christus, Jesus, hat auf dieser Erde jedes einzelne Gebot des Vaters erfüllt. Und er hat somit das Gesetz Gottes zu Ende gebracht. Er hat als Mensch alle Gebote erfüllt. Und zwar im Wohlgefallen Gottes. Und diese vollbrachte Gerechtigkeit nach dem Gesetz gibt er allen denen, die an ihn glauben. Steht hier, Römer 10, Vers 4. Das ist das Ende, Christus ist das Ende des Gesetzes und das, was er vollbracht hat, gibt er allen, die an ihn glauben. Amen. Und das meint Paulus hier, dass er die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt, die von Gott ein Geschenk ist, und sie kommt aufgrund des Glaubens. Der gerechte Stand vor Gott kommt zu allen, die an ihn glauben. Lass das mal wirken. In ihm, in Christus erfunden werden, heißt in jemandem zu sein, der vollkommen ist in Gottes Augen. Als Menschensohn. Und Christus bietet dir das als Gnadengeschenk an, nämlich seine eigene vollbrachte Gerechtigkeit. Und durch den Glauben kommst du in ihn hinein und in Christus musst du erfunden werden, in ihm. Und dann fragst du dich, wie kommt denn das in mein Leben hinein, dieses vollbrachte Werk am Kreuz, was Jesus getan hat, diese vollbrachte Gerechtigkeit, wie kommt das jetzt in mein persönliches Leben hinein? Da hat die Schrift auch eine Antwort in Römer 3. Vers 22. Ich nehme bloß ein paar einzelne Verse raus, weil der Paulus schreibt da ganze Kapitel über das Thema. Und dann prüf mal, inwieweit dein Leben in der Ausrichtung der Gerechtigkeit Gottes läuft, inwieweit du das schon erkannt hast, in dein Leben hineingeholt hast oder nicht. Und hier steht in Römer 3, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes in Christus kommt durch den Glauben zu allen, die glauben. Also wenn du glaubst, dass Jesus für dich das alles vollbracht hat und dass er deine Gerechtigkeit ist, wenn du das glaubst, kommt es zu dir, dann hast du es empfangen. Ob du es jetzt spürst oder nicht, ist eine Glaubenstatsache. In dem Moment hast du das empfangen. Wo ist da die Anstrengung? Wo ist da das Gesetz? Wo ist das Werk? Da Glaube. Durch den Glauben empfängst du das. Und diese Gerechtigkeit kommt zu allen, die glauben. Dann machen wir mal weiter. Jetzt hast du es im Glauben empfangen, das war der Punkt 4. Dann der Punkt 5, hier spricht Paulus weiter, um Christus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und hier beschreibt Paulus nochmal die einzelnen Schritte, was das bedeutet, Christus zu erkennen, was es bedeutet, in ihm erfunden zu werden. Weil nur in Christus, wenn wir in ihm sind, können wir vor diesem heiligen Gott bestehen. Amen. Wenn du in deiner eigenen Gerechtigkeit oben auftauchst, hast du keine Chance. Aber in Christus nimmt Gott dich an. Das Werk oder was du tun musst, ist wirklich in Christus erfunden zu werden. Das im Glauben anzunehmen und dann Christus erkennen und diese einzelnen Schritte nachzugehen, die er dir vorausgegangen ist. Und so wirkt sich diese Gerechtigkeit, die du im Glauben empfangen hast, auch in deinem praktischen Leben aus. Das ist der nächste Schritt. Versteht ihr? Erst spricht Paulus davon, dass man das im Glauben empfängt. Und als nächstes spricht er davon, wie das sich im praktischen Leben auswirkt. Weil dann kannst du hinstehen und sagen, okay, ich habe die Gerechtigkeit Gottes empfangen, aber in meinem Leben hat sich nichts verändert. Dann musst du sagen, dann hast du sie nicht empfangen, wie das Wort Gottes es beschreibt. Weil diese Gerechtigkeit, die von Gott kommt, hat immer eine Auswirkung auf unser Leben. Wenn wir das im Glauben empfangen haben und die Schritte gehen, die Paulus als nächstes beschreibt, gibt es definitiv immer eine Auswirkung in unserem Leben. Nämlich, dass die Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen haben, sich in unserem Leben auch auswirkt. Amen. Wenn du schon jahrelang Christ bist und diese Gerechtigkeit, die dir geschenkt wurde, das sind diese Früchte des Geistes. Das ist der Charakter von Jesus. Wenn sich da recht wenig ausgewirkt hat in deinem Leben, dann musst du dich echt hinterfragen und ausrichten lassen. Und ins richtige Lot wieder bringen lassen. Weil das Leben von Christus, dieses Auferstehungsleben, hat in sich die Kraft, Veränderung zu bringen. Deswegen beginnt Paulus hier, Christus zu erkennen, das Wegschauen von uns selbst, in ihm erfunden werden, ihn zu erkennen, unseren Blick voll und ganz auf ihn hin ausrichten. Und das Erste, zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Du musst als Erstes erkennen, dass es ein Leben in dir gibt, was eine ganz andere Qualität hat, wie du vorher gelebt hast. Wenn du Christus angenommen hast, hast du die Kraft seiner Auferstehung, sein unzerstörbares Leben in dir. Und das will sich ausbreiten, auch in deiner Seele, in deinem ganzen Leben, in deinem Umfeld. Amen. Und das, die erste Auswirkung, die dieses Auferstehungsleben in dir vollbringt, ist Friede. Ist ein tiefer innerer Friede. Daran kannst du sehen, du hast Friede mit Gott durch Jesus Christus. Du bist zum Frieden in ihm gekommen. Und diese Kraft der Auferstehung ist in dir. Das heißt, du hast eine Lebensqualität von Gott erhalten, die von ihm geschenkt worden ist. Und seine Gerechtigkeit. Dann macht er weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Paulus macht es ja gut, er beginnt erst mit dem Auferstehungsleben, er gibt uns eine Vision, er gibt uns ein Ziel und dann geht er in die Tiefe. Und er sagt, wenn du das erkannt hast, dass Christus sein Leben dir geschenkt hat, seine Gerechtigkeit, dann ist der nächste Schritt, seinen Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet zu werden, um hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten. Also es ist eine geballte Ladung, was Paulus uns hier rüberbringt. Lass es mal ein kleines bisschen auseinandernehmen, damit es verständlicher wird. Das heißt, dieses Leben des Christus, seine Auferstehungskraft, sein Frieden und sein ganzes Wesen ist bereits in dir drin. Du hast es durch den Glauben empfangen. Aber was hindert es, sich auszuwirken? Was hindert es, in deinem Leben Raum zu bringen, Raum zu bekommen? Das Leben des Christus ist ja da und seine Gerechtigkeit. Wenn das alles so einfach wäre, wir haben das im Glauben empfangen, dann würden wir alle wie Christus hier rumsitzen. Wir wären alles leuchtend herrliche Herrlichkeitsgestalten, also alle wie Jesus hier. Aber es ist nicht der Fall. Christus ist in uns, ja. Aber die äußere Auswirkung wird durch verschiedene Dinge in unserem Leben blockiert. Du hast es durch den Glauben bereits alles empfangen. Versteht ihr? Und darin besteht das Leben eines Christen. Nicht dieses gerechte Leben, dass diese Anerkennung vor Gott zu erarbeiten aus eigener Kraft, sondern anzuerkennen, dass es aus eigener Fähigkeit nicht geht. Christus zu empfangen im Glauben seine Gerechtigkeit und dann seinem Tod gleichgestaltet zu werden, Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet zu werden, um hinzugelangen in die Auferstehung der Toten. Das heißt, ein gerechtes Leben in Jesus zu führen. Und wenn der Zeitpunkt der Auferstehung kommt, natürlich die Verwandlung des Leibes. Aber Paulus meint hier in erster Linie erstmal, dass die Gerechtigkeit Christus in unserem Leben sich auswirkt. Und da gibt es keine Abkürzung. Der nächste Schritt ist tatsächlich, Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Und diese Aussagen, die überhören wir gern, weil uns das überhaupt nicht gefällt. Über diese Dinge spricht man nicht, normalerweise, weil das ist nicht so angenehm. So, und für was ist das nicht angenehm? Für unser Fleisch. Wie hat Paulus angefangen? Im Vers 1, wir sind das wahre Gottesvolk, die wahre Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, uns Christus rühmen, dass er uns diese Gerechtigkeit erkauft hat, dass er in seinem Tod uns mit hineingenommen hat, damit wir seinem Tod gleichgestaltet werden können. Eigentlich kannst du nur Halleluja rufen, dass in Christus alles zum Ende gekommen ist, was unsere alte Natur beinhaltet, damit wir in das neue Leben des Christus hineinkommen. Wenn du das einmal verstanden hast, was hier geschrieben steht, und das muss der Heilige Geist dir wirklich mal offenbaren, da liegt das Geheimnis drin. Das ist das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis des Christus. Nämlich die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tod gleichgestaltet zu werden, um in sein Leben zu kommen. Und das ist das Zentrum unseres christlichen Lebens und daran muss ich alles ausrichten. Und wenn du diesen Bereich, den Paulus ja anschreibt, beschreibt, wenn du das bisher mehr oder weniger ausgeklammert hast in deinem Leben, weil es deinem Fleisch überhaupt nicht gefallen hat, dann musst du neu ausgerichtet werden, in die Flucht gebracht. Dann kommen extreme Schräglagen in unser christliches Leben rein. Das, was uns hindert, ein Leben nach dem Maßstab Gottes und nach seinem Wohlgefallen zu führen, ist unser Fleisch. Das ist viel stärker in Feindschaft gegen uns, als wie der Feind. Satan ist besiegt. Jesus hat ihn ein für alle Mal am Kreuz wirklich die Macht entzogen. Aber der Kampf in uns, wie Galater 5 es beschreibt, der Geist lehnt sich gegen das Fleisch auf und das Fleisch gegen den Geist. Die beiden stehen im ständigen Konflikt miteinander. Das ist das Problem. Das heißt, deine alte Natur und meine alte Natur, solange sie noch in uns so wirksam ist, solange wir ihr noch so viel Raum geben, verhindert sie, dass die Auswirkung der heiligen, wunderbaren, geschenkten Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben. Amen. Und wenn man mal so ganz runtergeht an die Wurzel unseres alten Wesens, was ganz unten sich befindet, was am meisten das blockiert, ist Stolz. Was hatte ich vor uns angeschnitten? Vergleich. Miteinander vergleichen. Die Wurzel kannst du zusammenfassen. Ist Stolz. Selbstgerechtigkeit. Als eigener Kraft vor Gott. Sich etwas zu erarbeiten, gerecht dazustehen. Die Wurzel ist Stolz. Das Fleisch einfach gewähren zu lassen und nicht dieses Messer der Beschneidung wirken zu lassen, ist ebenso Stolz. Amen. Erleben, wir brauchen eine Ausrichtung. Weil es kommt der Tag, wo wir vor unserem Schöpfer stehen. Und die Dinge in unserem Weltgeschehen, die sind so in Veränderung, dass uns das so gefangen nehmen kann, unser Denken, unser ganzes Handeln, dass wir die Hauptsache vergessen. Amen. Nimm die Dinge auf, es war das nicht einfach auszublenden, aber ausgerichtet und ins Lot gebracht müssen wir werden durch das Wort Gottes, durch diese Richtschnur. Amen. So, Gemeinschaft seiner Leiden. Was bedeutet das? Das heißt, wofür hat denn Jesus gelitten am Kreuz? Für unsere Sünde und die Macht der Sünde. Und zuvor wurde er verachtet. Er wurde abgelehnt und er wurde verfolgt. So, und diese Gemeinschaft mit dem Christus zu haben, in Bedrängnissen, in Verfolgung, plus in Sündenbekenntnis und Empfang von Vergebung und noch tiefer rein, dieses Beschneiden der alten menschlichen Natur. Wenn wir in diesem Prozess drin stehen und dann nicht rausspringen, wenn es schmerzt, dann bleiben wir in der Flucht. Amen. Jesus hat das für uns erduldet und diesen Prozess müssen wir auch erdulden. Deswegen schiebt Paulus hier die Auferstehung aus den Toten, also die Kraft der Auferstehung setzt er zuerst, damit wir immer ein Ziel haben, damit wir diesen schmerzhaften Prozess auch erfolgreich bestehen. Seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Das heißt, ein vollkommener Tod deiner Sünde, deiner sündhaften Begierden, deiner Lüste, deines Ego, deiner eigenen Wünsche, deiner eigenen Ziele. Alles, was das Ich ausmacht. All diese Dinge müssen dem Tod Christi gleichgestaltet zu werden, um in das, wie Paulus ja sagt, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und oft ist es so, dass wir das schon wissen und dass wir diesen Prozess mit dem Heiligen Geist gehen, aber an irgendeinem Punkt kommen wir aus der Flucht oder in eine gewisse Schräglage. Weil wir haben tatsächlich auch als Christen die Tendenz, unserem Fleisch immer wieder neu Raum zu geben. Und das sind genau die Dinge, die uns vor einem Wandel in Christus aber blockieren. Das heißt, Christus ist gleichgestaltet mit seinen Leiden oder mit seinem Tod, bedeutet schon Verfolgung, es bedeutet Bedrängnis, es bedeutet aber Tod für die Sünde, das Ego und die Welt. Der Paulus schreibt den Galaterbrief, durch das Kreuz bin ich abgetrennt von der Welt und die Welt von mir. Ihr Lieben, und diese Dinge müssen wir durchbuchstabieren, weil die Braut von Jesus durch diesen Prozess der Reinigung geht, um ihrem Bräutigam zu begegnen. Wenn wir uns weigern, diesen Prozess zu durchlaufen, ist eine ernste Sache, dann sind wir nicht bereit, wenn er kommt. Aber der Heilige Geist führt mit aller Liebe dort rein. Und wenn du einmal verstanden hast, was das Ziel ist des Ganzen, dass es nicht im Tod bestehen bleibt, sondern das Auferstehungsleben, dann gehst du mit Freude dort durch. Wie schreibt Paulus im Römerbrief, haltet euch der Sünde für gestorben, Gott aber lebend in Christus. Da ist das mit dem praktischen Ausleben der Gerechtigkeit so intensiv und umfangreich beschrieben. Ich werde aber auch heute nicht noch mehr dort ins Detail gehen, weil ich will das bloß mal anschreiben. Es geht darum, diesen Tod des Christus in unserem persönlichen Leben anzuwenden. Das eigene Ego muss dort sterben, dieses eigene Fleisch, diese eigene Trägheit, diese Routine, diese Schwere, diese Unlust, wirklich die normalsten kleinen Dinge wie Gebet oder Schriftlesen zu tun. Eigentlich muss, wenn man neu bekehrt ist, spätestens nach einem Jahr, muss das Ding stehen. Muss eine Kontinuität drin sein, in Beständigkeit, in Verbindlichkeit, der Lehrer der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Da musst du niemanden mehr erinnern. Normalerweise ist es so. Nach einem Jahr kannst du das von dem Neubekehrten eigentlich erwarten. Dass er täglich im Wort studiert, dass er täglich Gott lobt und anbetet, dass er ein beständiges, persönliches Gebetsleben täglich praktiziert. Theoretisch hilfst du ein Jahr lang einem Neubekehrten, bis er diesen Stand erreicht. Und dann muss er sehen, dass er andere wieder dort in diesen Stand führt. Aber wenn du einen Christen nach 10, 15, 20 Jahren immer noch daran erinnern musst, an die Grundlagen, der Grundlagen eines täglichen Gebetslebens, Gemeinschaft mit dem Herrn, Bibel lesen, also das Wort Gottes studieren und Gebet, dann ist irgendwo was total aus der Flucht und aus dem Lot gekommen. Dann fehlt dieses Gleichgestaltetsein mit dem Tod des Christus. Und das musst du täglich anwenden, sag doch der Herr selbst. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich. Amen. Das ist der Punkt, darauf kommt es an. Das ist das Zentrum und der Heilige Geist will uns mit aller Liebe dort ermutigen, ausgefluchtet und im Lot wieder zurückkommen und zu bleiben. Seinem Tod gleichförmig gleichgestaltet zu werden. Paulus hat da sehr klare Worte, denn damals in der Gemeinde in Philippi, selbst die so krasse Verfolgung erlebt hat, gab es auch Geschwister, die das nicht ernst genommen haben. Die ihrem Fleisch noch so viel Raum gegeben haben, die haben gedacht, das geht. Ich gehöre zu Jesus, ich komme in den Himmel, bei der Entrückung bin ich so dabei. Und die aber ihrem Fleisch noch so viel Raum gegeben haben, die das Kreuz nicht angewandt haben. Das gab es damals schon, umso wie viel mehr heute. Und hier sagt Paulus im Vers 17 und 18 und 19 spricht er diese Geschwister an in der Gemeinde in Philippi und er sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, Paulus wandelt nach dieser Richtschnur und er hat gesagt, so wie ich lebe, folgt meinem Vorbild und ich kann euch noch mehrere Leute nennen, die genauso leben wie ich und folgt ihnen nach, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, das heißt führen ihr Leben so, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Und das sind krasse Verse, die er zur Urgemeinde spricht. Ich meine, Paulus war dort. Die waren alle durch Buße, Glaube, Wassertaufe, Geistestaufe in der Grundlage reingebracht worden von Paulus. Ja? Und dann sagt er hier, dann geht es aber weiter und er sagt, ihr müsst diesen Weg gehen, Christus in seinem Tod gleichgestaltet zu werden, um hinzugelangen in seine Auferstehung. Und er sagt, wandelt so, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn ich meine, viele, sagt er hier, das ist echt krass, viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, jetzt auch weinend sagte, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und das sind nicht die Ungläubigen. Hier beschreibt er Gläubige der Urgemeinde in Philippi. Viele wandeln in der Urgemeinde als Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt, sie waren nicht mal in der Spur. Denn der Vers vorher spricht von dieser Richtschnur. Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Paulus hat dort echt krasse Worte, er hat sie mehrmals ermahnt, genau in diesen Dingen zu gehen, aber sie haben ihr Leben nicht entsprechend ausgerichtet und haben ihrem Fleisch noch so viel Raum gegeben und er sagt, dass sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Gott ist der Bauch. Da geht es nicht nur ums Essen, sondern es geht auch darum, alle, das ist Zentrum auch der Gefühle, alles, was mich bewegt. Ich mache, was ich will. Denn er sagt hier, sie sind irdisch gesinnt. Ihr Denken ist nur auf das Irdische gerichtet, auf die Dinge dieser Welt und ihr Ende ist das Verderben. Deshalb spricht er von dieser Richtschnur. Im Vers 16 bleibt ausgerichtet und im Lot. Diese Beschneidung, das Kreuz anzuwenden, ist durch das Kreuz ist das Zeichen des wahren Gottesvolkes. Amen. Wenn Gott oder Christus vom Himmel auf die Erde schaut und sein Leib betrachtet, sag ich mal, sein Leib und nicht diese Aufteilung altes Bundesvolk, neues Bundesvolk, sondern hier sagt er das wahre Bundesvolk, das wahre Gottesvolk, dann meint er sein Leib. Da sieht er welche, die wahres Gottesvolk sind und welche, die es nicht sind. Er sieht eine wahre Braut und eine falsche Braut. Er sieht eine wahre Gemeinde und eine falsche Gemeinde. Und er teilt das nicht in Denominationen oder Gemeinden ein, sondern er schaut in jedes Herz und sagt, hier ist jemand, der diesen Prozess durchläuft, der mich erkannt, in mir erfunden wird, der Gemeinschaft hat mit meinen Leiden, meinem Tod gleichgestaltet wird, um hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten. Amen. So seid ermutigt, diesen Maßstab anzuwenden. Gib deinem Fleisch nicht den Raum. Es fordert ihn immer wieder ein. Solange wie wir auf dieser Erde sind, wird das Fleisch aufbegehren. Gegen den Geist in dir. Aber du hast in Christus seine Gerechtigkeit erhalten. Und das bedeutet, dass du den Sieg hast über diese fleischliche Natur. Amen. Das ist der Unterschied zum alten Bund. Dein Geist muss die Position der Herrschaft wieder einnehmen, diese Identität in Christus, die Adam und Eva hatte vor dem Fall. Solange wie unsere Seele als Christen noch regiert, wir machen nur, wozu wir Lust haben oder keine Lust haben, das lassen wir ihm weg. Wir arbeiten, unser Gott ist unser Bauch. Wir machen nur nach unserem Bauchgefühl, machen nur das, was wir wollen und was uns gefällt und was jetzt gerade so schön ist. Dann kann sich diese Gerechtigkeit Christi in unserem Leben nicht entfalten. Amen. Sie kommt nicht zum Vorschein. Und dann wunderst du dich, dass du so lange Christ bist und so wenig Veränderung geschehen ist. Das ist der Grund. Dann lass dir vom Heiligen Geist das Kreuz ansetzen. Bitte ihn täglich, trenn mich ab davon. Wirke diese Beschneidung des Kreuzes in mir, dass ich dem Fleisch keinen Raum gebe. Ins Lot bringen und ausrichten. Und dann wird nach und nach die Gerechtigkeit Jesu in und durch uns, die uns geschenkt ist, auch sichtbar. So, das waren jetzt so die Grundaussagen, die Paulus gebracht hat, nämlich in Christus erfunden werden, ihn zu erkennen, Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tod gleichförmig werden und hingelangen zur Auferstehung der Toten. So, und dann schreibt Paulus jetzt mal ganz ehrlich von sich selber. Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet werde. Ich jage dem aber nach, dass ich es ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin oder nachdem, manche Übersetzungen übersetzen es, wofür oder nachdem. Das heißt, Paulus sagt ganz ehrlich von sich, er sagt, ich habe das noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin genauso auf dem Weg wie ihr. Was meint er damit? Dass die Gerechtigkeit Christi sich durch sein Leben manifestiert und zeigt, die Kraft des Lebens, seinem Tod gleichgestellt zu werden, um hinzugelangen zur Auferstehung der Toten. Er sagt, ich jage dem nach. Ich lasse nicht locker. Nachdem ich von Christus ergriffen worden bin oder weil ich von Christus ergriffen worden bin. Andere Übersetzungen sagen, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Das ist das Ganze, warum Jesus uns erkauft hat, warum er uns erlöst hat. Nämlich, damit wir seinem Tod gleichgestellt werden, um hinzugelangen zur Auferstehung der Toten. Damit wir alle werden wie er. Damit wir diesen Weg auch gehen. Wir brauchen dieses Ergriffensein von Christus, von ihm selber, ihn zu erkennen und dem auch nachjagen, und es ergreifen. So, und was macht unser Fleisch? Es setzt uns wieder in Zustand von Passivität. Es sagt, nee, morgen. Heute nicht. Heute habe ich keine Lust. Nee, morgen mal. Ne? Das ist die Tendenz unseres Fleisches. Und Paulus sagt, der Geist in dir will das. Dieses Leben des Christus in dir, es streckt sich danach aus. Es jagt dem nach. Es ergreift es. Weil ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das heißt, Paulus sagt, alles, wie mein Leben bisher gelaufen ist, mit allen Versagen hinher, ich lasse das jetzt alles zurück am Kreuz, ich vergesse, ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit nach hinten binden oder aufhalten, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das hat alles etwas mit Aktion zu tun, mit Handlung, vergessen und mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Und hier sagt er im Vers 14 das zweite Mal, dass er jagt, nämlich auf das Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und das ist das Leben des Geistes in uns. Dass wir das ergreifen, dem nachjagen, vergessen, was hinter uns liegt und uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Und auf dieses Ziel zujagen. Wie viele hört man jetzt manchmal sagen, oh, ich wäre froh, wenn das wieder alles so würde wie vor Corona. Da war alles normal, da ging alles gut, da hatte ich meinen Wohlstand, da hatte ich meine Ruhe. Na? Und da ging alles bestens. Vergiss es. Vergiss das, was hinter dir liegt. Es wird nie wieder so werden wie vor Corona. Der Pastor von der messianischen Gemeinde von Kiew, der hat letzten Samstag, hat André mir erzählt, auch mal drüber gesprochen, weil diese ganze Sache bringt auch Unruhe in die bestehenden ukrainischen Gemeinden rein, wo dann diejenigen, die geblieben sind, auch wie Stolz entwickeln über die, die geflohen sind. Und dann hat auch echt als Pastor hast du da zu tun, dort wieder Frieden reinzubringen. Also es bringt Spaltung, das ganze Ding. So. Und dann hat er dort gesagt, ich meine, die leben im Krieg. Er sagt, hat gemeint, war Matthäus 24, 6 Kriege, Kriegsgerüchte und so weiter. Und er sagt, das, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Das heißt, vergiss, was hinter dir liegt. Vergiss diese angeblich glorreichen Zeiten vor Corona. Lass es hinter dir. Streck dich, jage aus nach dem nach, was vor dir liegt. Strecke dich aus nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus. Amen. Und diese ganzen Dinge lässt Gott zu, wie Corona, Kriege, Kriegsgerüchte, all das, was über die Endzeit steht, diese Erschütterung lässt Gott zu, damit wir als Christen entwöhnt werden von der Welt. Amen. Wir haben es uns eigentlich hier zu gemütlich gemacht und zu bequem. Und manchmal ging es uns tatsächlich so, wie den Leuten zur Zeit von Sodom und Gomorra. Sie pflanzten, sie bauten, sie heiraten, ließen sich heiraten und sie führten einen normalen Alltag. Und dann kam der Tag und das Feuer fiel vom Himmel. Und eigentlich muss man dem Herrn dankbar sein, dass er diese Erschütterung zulässt, auch für uns, damit wir uns langsam darauf einstellen, zu vergessen, was hinter uns liegt, ausstrecken nach dem, was vor uns liegt, und auf dieses Ziel zu jagen, nämlich dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und was ist das? Die ewige Herrlichkeit. Amen. Das ist das, was vor uns liegt. Die anderen Dinge wird der Herr uns durchführen, was im Irdischen noch geschieht. Der Herr gibt Gnade, führt sein Volk durch. Ich habe jetzt in meinem Zeugnis gehört, auch von einer Familie in der Ukraine, die haben 14 Tage im Keller zugebracht, sind mit 2 Flaschen Wasser und einer Keksdose darunter. Und die hat gehalten. Die Keksdose wurde nicht leer, 14 Tage lang, auch das Trinkwasser nicht. Also die ganze Familie hat 14 Tage von diesen Keksen gelebt. Der Herr hat immer wieder nachgefüllt und das Trinkwasser wurde auch immer aufgefüllt. Amen. Also der Herr versorgt und führt durch. Und sie haben auch gesagt, wenn es stimmt, dass auch Engel ihnen erschienen sind und die gemeinsam mit ihnen angebetet haben. Punkt Nummer 1. Lobpreis, Danksagung, Anbetung inmitten von schwierigen Umständen. Die hatten im Prinzip genauso eine Lobpreisparty wie Paulus und Silas in Philippi. Und das nächste war wohl, dass der eiskalte Keller, ist ja kalt, ne? Dort Minusgrade in der Nacht, dass die immer eine halbwegs angenehme Temperatur hatten, dort in dem Kellerraum, wo sie sich aufgehalten haben. Also Gott ist gut, man hört auch solche Zeugnisse. Amen. Das heißt, lasst uns auf das ausgerichtet sein, was vor uns liegt, nämlich dieses Ziel, der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und den gibt es nur für diejenigen, die dem Tod Christi gleichgestaltet worden sind, die sich dem Prozess ausgesetzt haben, Gemeinschaft hat mit seinen Leiden, um hinzugelangen in sein Auferstehungsleben. Amen. Lass dich von Christus ergreifen, erkenne ihn, in ihm erfunden werden, richte dich auf Christus aus. Und dieses Ziel, auf das wir zujagen, das hat Paulus selber nochmal am Ende seines Lebens beschrieben, in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, sagt er, das war das Ende, kurz bevor er dann in dem Märtyrertod starb, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Der lieben Paulus, bei den Philippern hat er noch gesagt, bleibt in dieser Richtschnur, lasst uns nachjagen, lasst uns dem nacheifern, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin genauso auf dem Weg, lasst uns diesen himmlischen Siegespreis nacheifern. Und hier kurz vor seinem Tod sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Lieben, das muss unser Lebenszeugnis sein, bevor wir im guten und satten Alter, wenn der Herr nicht vorher wiedergekommen ist, von dieser Erde gehen, sollten das unsere Worte sein. Meine Lieben, lasst uns darauf bedacht sein, lasst uns das in den Mittelpunkt nehmen und dann, wie Paulus sagen zu können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich bin dran geblieben, ich habe den Glauben bewahrt und von nun an, Vers 8, liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag anerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ist es nicht stark? Paulus, kurz vor seinem Ableben hier, sah er schon Jesus und er sah Jesus mit diesem Siegeskranz, Siegeskranz heißt es eigentlich, der himmlischen Berufung. Das heißt, du wirst dort wie von Gott belohnt, wenn du bei ihm ankommst. Amen. Aber wir müssen diese Dinge gehen. Deswegen spricht der Heilige Geist heute, bleib ausgerichtet und ins Lot gebracht. Ergreife es, jage nach. Strecke dich danach aus. Sieh diesen Siegespreis der himmlischen Berufung, diese ewige Herrlichkeit. Und was Paulus in Römer 8, Vers 18 beschreibt, er das nochmal. Das muss ganz neu wieder in unseren Fokus, bei all den Dingen, die auf dieser Erde notwendig sind. Ja, es ist auch wichtig, sich Vorräte anzulegen, definitiv. Aber das darf unser Leben nicht vollkommen ausfüllen. Ich meine, in der Ukraine habe ich jetzt von anderen auch gehört, von mehreren Gemeinden, denen der Heilige Geist gesagt hat, bevor der Krieg ausbrach, legt euch Vorräte an, damit ihr vorbereitet seid. Unsere Freunde hier, der André und Natalia, die haben wirklich ihr ganzes Geld ausgegeben, was sie noch hatten, haben eingekauft und haben diese Vorräte jetzt für die Gemeinde hinterlassen und sie dienen den Menschen, dadurch kommen Seelen ins Reich Gottes. Der Heilige Geist hat es ihnen genauso gesagt. Ja? Und wenn für uns ist es auch irgendwo dran, Vorräte anzulegen, sich vorzubereiten für eine gewisse Zeit der Überbrückung. Das ist wichtig, definitiv. Aber das darf nicht unser ganzes Denken einnehmen. So eine Prepper-Mentalität, ne? Prepare-Mentalität. Gibt es eine direktische Prepper-Bewegung, die haben nicht anders im Kopf, als wie sich so vorzubereiten. Was ist, wenn es mal so weit kommt, dass du all dein schönes Haus, all das, was du angehäuft hast, von heute auf morgen verlassen musst? Das ging mir durch den Kopf, wo André und Natalia mit drei Kindern, das jüngste ist 5, das älteste 13, ihren großen Minibus hier, da haben sie der Gemeinde zurückgelassen für diese ganzen Aktionen und sie selber kamen in so einen kleinen Toyota. Ich kann mich noch erinnern, so sind wir früher auch in Urlaub gefahren. Ne? Bis zur Sitzbank hoch waren die, bei den Kindern waren die Koffer, die Klamotten, alles, weil der Kofferraum viel zu klein war. So sind wir früher die 400 Kilometer in die Mecklenburger Seenplatte gefahren. Auch so sind die von Wosnesensk bis hierher und das sind tausende von Kilometern. Und ihr ganzes Hab und Gut in diesen kleinen Toyota drin. Und die haben auch gesagt, sie kommen heute und morgen dort nicht zurück. Sie kann sich auch die Nachrichten nicht angucken, als es verkraftet sind. Wir haben die Raketeneinschläge gesehen. Sagt er, am Stadtende hat die Rakete eingeschlagen und die Hitzewelle und die Druckwelle haben sie gespürt. Und da waren 2-3 Kilometer dazwischen. Das kann, ja, dein gutes, schönes Haus. Ich freue mich auch, ich liebe auch mal unser Haus. Aber was ist, wenn wir es mal von heute auf morgen verlassen müssen? Alles, was du ins Auto reinkriegst. Und weißt nicht, ob und wann du zurückkehrst. Dann hilft, ausgerichtet zu sein, dem Ziel nachjagen, der himmlischen Berufung. Das muss man im Blick haben. Amen. Die haben uns erzählt, in den ersten Kriegstagen sind aus der Westukraine Mütter mit ihren Kindern, teilweise Kleinkinder, ältere Leute, zu Fuß in solchen Wettern wie jetzt, Schneeregen, auf der Landstraße gelaufen, um zur polnischen Grenze zu kommen. Stunden zu Fuß. Mit den Habseligkeiten, die sie hatten. Lasst uns ausgerichtet sein. Amen. Ich wünsche mir das nicht, ich sage das nicht, aber das geschieht. Und man hat solche Leute immer mehr jetzt Kontakt dazu, wie sich bei ihnen das von heute auf morgen verändert hat. Die haben sich auch eine ganz andere Zukunft ausgemalt. Wir haben auch Häuser aus, das unser befreundetes Ehepaar, die haben noch die zweite Etage von ihrem Haus ausgebaut für ukrainische Verhältnisse, sehr komfortabel, um ihre Eltern reinzunehmen. Von heute auf morgen. Die Eltern sind auch, die wohnen jetzt noch in der Westukraine, die holen sie dann nach. Hat sich alles verändert. Und damit wir auch, ich will nur sagen, damit wir ähnliche Situationen, die eventuell auch kommen könnten, überstehen, lasst uns vorbereitet sein, aber lasst uns auch vorbereitet sein, mal alles zurückzulassen und ausgerichtet zu sein auf den Himmel. Amen. Das ist unsere Zukunft, Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also alles, was auf dieser Welt an Leiden, auch Leiden für Christus, Gemeinschaft seiner Leiden, kommen könnte, fällt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet, wenn wir bei ihm ankommen. Und das hat alles mit diesem Siegespreis der himmlischen Berufung zu tun. Es ist nicht vergleichbar. Das irdische Leiden fällt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen, ewigen Herrlichkeit. Und ähnlich spricht Paulus nochmal in 2. Korinther 4, 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und hier, das sind nochmal ermutigende Worte, wenn du erstmal ein bisschen innere Bedrückung des Fleisches gespürt hast, wenn es um die Gemeinschaft der Leiden und gleichgestaltet mit dem Tod Christi das gehört hast. Hier sagt Paulus, denn unsere Bedrängnis, die auf dieser Erde im Vergleich zur Ewigkeit schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Und hier ermutigt uns Paulus wirklich, das im Blick zu haben und dem nachzujagen und diesen Siegespreis, die ewige Herrlichkeit, immer im Blick zu haben. Und bei dieser Richtschnur muss man halt einfach bleiben, denn in den nächsten beiden Versen kommen wir dann zum Ende, wie er das nochmal so schön deutlich hier beschreibt. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr aber etwas anders denkt, so wird Gott euch das auch offenbaren. Das beschreibt Leute, die reif sind in Christus, lasst uns alle dieselbe Gesinnung haben. Und wenn ihr jetzt noch anders denkt, dann wird Gott euch schon zurechtbringen, sagt er hier. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. So, mit diesem Vers hat man ja begonnen. Und hier sagt Paulus mehr oder weniger, egal wie unser geistlicher Stand jetzt ist, ja, der eine, ne, du bist noch eine ganze lange beim Herrn oder ihr beide und die anderen sind schon Jahrzehnte beim Herrn, egal wie weit wir schon gewachsen sind in Christus, wie unser geistlicher Stand ist, lasst uns alle nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Lasst uns alle hintereinander in Reihe dort ausgerichtet zu sein als lebendige Bausteine und lasst uns ins Lot gebracht werden. Amen. Gut. Also ich fasse nochmal zusammen diese 7 Punkte. Das erste ist die Freude im Herrn, dann das wahre Gottesvolk dient ihm im Geist und rühmt sich Christus. Die eigene Selbstgerechtigkeit hält uns ab, Christus zu gewinnen. Dann ist es wichtig, in Christus erfunden zu werden, in seiner Gerechtigkeit, die zu allen kommt, die glauben. Fünftens, dann Christus erkennen, also eine volle Konzentration auf ihn, auf Jesus selbst. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, seinem Tod gleichgestaltet, Beschneidung durch das Kreuz, dann wird Jesu Gerechtigkeit sichtbar. dem sollten wir nachjagen, das ergreifen, nach dem, oder wofür wir von Christus ergriffen sind. Und dann geht es darum, dass alles, was hinter uns liegt, zu vergessen, uns auszustrecken nach dem, was vor uns liegt, auf das Ziel zu jagen. Und das ist der Siegespreis der himmlischen Berufung. In Christus eine ewige Herrlichkeit. Und wenn wir diese Richtschnur befolgen, dann kannst du vor deinem Schöpfer, vor dem heiligen Gott stehen. In Christus erfunden, in seiner Gerechtigkeit, gleichgestaltet mit seinem Tod, in seiner Auferstehung. Und dann sagt Gott der Vater, du bist mein Kind. Du bist dasselbe, du hast dasselbe Wesen wie mein Sohn. Mein Sohn ist in dir zur Gestalt gekommen. Komm rein. Hier ist zu Hause für meine Familienmitglieder. Amen. Denk dran, das Fleisch stinkt. Und das gefällt Gott nicht. Deswegen muss es abgetrennt werden. Gott hat ein Problem damit. Wenn wir manchmal kein Problem damit haben, er hat ein großes Problem mit unserem Fleisch. Schau auf Jesus, wie Gott über unser Fleisch denkt am Kreuz. Und lass es auch dort, um ins Leben zu kommen. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Danke, dass du für alles Voraussetzungen geschaffen hast, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Danke für Jesus. Danke für sein vollkommenes Opfer, seinen Sühnetod am Kreuz, für seine Gerechtigkeit, die du uns zugeeignet hast, die du uns schenkst, Vater. Und danke, dass du uns auch im Heiligen Geist die Kraft gegeben hast, Herr, über diese alte Natur den Sieg zu behalten. Danke, dass du, Jesus, das am Kreuz ebenso mit zum Tod gebracht hast, unser sündhaftiges Wesen, genauso wie unsere Sünde. Und das sind so die Themen, über die man gerne drüber wegliest, Jesus. Aber wir beten, dass das zum Mittelpunkt wird, Herr, auch für unser Christsein, für uns jetzt noch hier auf dieser Erde, dass du uns zubereitest und vorbereitest für deine Rückkehr, dass wir vor dir stehen können, vor dir Bestand haben, dass wir in dir erfunden werden, Jesus, und dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Dass wir Gemeinschaft haben mit deinen Leiden, gleichgeförmig werden, gleichgestaltet werden mit deinem Tod, um hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten, Herr. Gib uns diese Gnade, wirklich diese Passivität und jede Schwere abzulegen, um dem nachzueifern und auch diesen Blick zu haben auf den Siegespreis der himmlischen Berufung. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Worte nimmst und dass du weiter an uns arbeitest, dass wir ins Lot gebracht werden, wo dort eine Schräglage ist in unserem Leben und genauso, wo wir ausgerichtet werden, wieder an die richtige Flucht gebracht werden, durch das, was du hier durch Paulus beschrieben hast, durch diese Richtschnur. Und arbeite du weiter, Heiliger Geist, und gib uns die Gnade. Und bedecke das Wort durch dein Blut, Jesus, dass Satan es nie wieder stehlen kann. Er hasst diese Worte, er hasst diese Predigt vom Kreuz, er hasst dieses, mit Christus gekreuzigt zu sein. Weil wenn es nicht in unserem Leben geschieht, hat er unwahrscheinlich viel Raum zu wirken. Und so erklären wir, dass dieses Wort bedeckt bleibt durch dein Blut, Jesus, dass Satan es nicht stehlen kann, sondern es eine reiche Frucht in uns hervorkommt. In Jesu Namen. Amen.